Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. So glamourös wie noch nie. Das 7. Zürcher Filmfestival bricht alle Rekorde und wird vor allem qualitativ weiter wachsen. So war es vor 10 Jahren. Der letzte Personalchef von Swissair, der Matthias Möllenei, ist am Jahrestag vom Grounding unser Wochengast. So tief unten wie schon lange nicht mehr. Im Zürcher Fußballderby zwischen dem FCZ und GC steht 20 Minuten vor Schluss 1:1 unentschieden. Und so wird das Wetter morgen. Bis am Mittag hat es im Flachland wieder ein paar Nebelfelder. Nachher ist es dann überall sonnig bei rund 22 Grad. Am Mikrofon Dorothea Simeon. So viel Publikum, so viele neue Streifen und so glamourös ist das Zürich Filmfestival noch nie gewesen wie in diesem Jahr. An der 7. Ausgabe sind 51'000 Besucherinnen und Besucher gezählt worden, fast 30% mehr als noch im letzten Jahr. Und Hollywood-Stars haben sich schon fast Klinken in die Hand gegeben. Das 7. Zürich Filmfestival werde darum schwierig zu stoppen, hat Mitbegründerin Nadja Schildknecht gemeint.
Mein Geschäftspartner und ich haben schon gesagt, wir steigen jetzt raus, jetzt haben wir alles erreicht. Nein, nein, das ist natürlich nur ein Witz im Sinn von, aber es ist eine grosse Herausforderung, so etwas nochmal zu stoppen. Wir haben auch nur ein gewisses Budget und das bedeutet jetzt nicht, dass wir Stars zahlen, aber natürlich sind wir besorgt um eine gute Unterkunft und auch für die Flüge. Und wir haben bereits 200 Regisseure dieses Jahr eingeflogen und dementsprechend ist das wirklich schwierig zum toppen, wenn man nicht mehr Budget hat.
Vor die genaue Planung vom nächsten Jahr anfängt, müssen wir aber in der nächsten Woche zuerst einmal das Festival von diesem Jahr genau auswerten. Wichtiger als das Festival weiterwachse, sage ich aber, dass die Qualität stimmt und noch besser werde. Das Zürcher Sexy-Lüten könnte ein Fall für die Juristen werden. Die Stadt Zürich klärt im Moment nämlich ab, ob die Frauenzunft überhaupt vom Sexy-Lüten-Umzug ausgeschlossen werden darf, so wie das Zünft vor 2 Wochen entschieden hat. Das Präsidialdepartement überprüft im Moment die rechtlichen Grundlagen von so einem Verbot, bestätigt der Kommunikationschef gegenüber einem Sonntagsblick. Im letzten Jahr hat die Zunft zu Frau Münster zum ersten Mal auf Einladung von der Zunft am offiziellen Sexy-Lüten-Umzug mitmarschieren. In einer geheimen Abstimmung unter der Zünft ist aber keine Mehrheit gekommen, um die Frauen definitiv in ihre Reihe aufzunehmen. Der Zürcher Kantonsrat soll Zustände im Psychiatriezentrum Rheinau untersuchen. Das verlangt die Organisation Reform 91, die sich für Gefangene und Randständige einsetzt. Anlass für die Forderung ist ein Schreiben von einem Mann, der im Hochsicherheitstrakt vor Klinik Rheinau sitzt und sich gegen die Behandlungen von Ärzten und Pflegepersonal wehrt. Laut der Organisation Reform 91 ist der 45-Jährige ans Bett fixiert worden und muss Medikamente gegen seinen Willen einnehmen. Der Mann ist ins Psychiatriezentrum Rheinau gekommen, nachdem er eine Frau mit einem Messer verletzt hat. Die Zürcher Traditionsmesse Züspa hat in diesem Jahr so wenige Besucherinnen und Besucher gehabt, wie schon lange nicht mehr. Mit 92'500 Personen sind wir deutlich unter den Erwartungen geblieben, hat die Züspa-Sprecherin auf Anfrage vom Regionaljournal gesagt. Als Grund dafür nennt die Messeleitung das schöne Herbstwetter, das mehr zum Verraussensein eingeladen hat. Von Ausstellerseite her war Züspa auch dieses Jahr ausverkauft. Regionaljournal Wochengast. Heute ist es der Matthias Möllenei, letzter Personalchef von Swissair. Vor genau 10 Jahren haben die Flugzeuge von Swissair aus Geldmangel nicht mehr abheben. Das Grounding war ein Schock und hat sich in Menge Seele eingebrannt. Als Personalchef und Geschäftsleitungsmitglied hat der Matthias Möllenei die schwarze Stunde selber hautnah miterlebt. Er ist jetzt live bei mir im Studio. Matthias Möllenei, wie haben Sie am 2. Oktober 2001 erfahren, dass dieser stolze Swissair am Boden bleiben musste?
Ja gut, geahnt oder gefürchtet haben wir das natürlich schon, aber konkret erfahren habe ich es eigentlich aus dem Radio, im Auto. Ich war in Zürich beim AWA, beim Amt für Wirtschaft und Arbeit, weil es ohnehin ja klar war, egal ob es jetzt zum Grounding kommt oder nicht, dass wir massenhaft Leute entlassen müssen. Also Restrukturierung war sowieso geplant. Und wir hatten ein Meeting, um mit abzustimmen, wie wir uns da Kanton und Swissair optimal miteinander arrangieren können, dass das so elegant und vor allen Dingen gut geplant und gut durchgeführt wie möglich. Und auf dem Rückweg habe ich dann im Autoradio gehört, es ist dann tatsächlich schon zum Grounding gekommen. Dann war eben nichts mehr zu machen, oder?
Also Sie waren nicht ganz so überrascht, aber doch, dass jetzt so drastisch dieses Kapitel eingeläutet wurde.
Gut, ich meine, wir haben ja seit dem Wochenende damals, Sonntag oder was, gewusst, es ist eigentlich fast nur noch mit einem Wunder möglich, wenn die Regierung doch noch Geld gibt oder Garantien gibt. Aber natürlich hat man bis zur letzten Minute gehofft, dass das Wunder eintritt, dass es doch noch passiert, dass man doch noch einsieht, dass es falsch wäre, jetzt die Swiss einfach an den Boden zu stellen. Und eigentlich, ja, wir haben gehofft, dass die Vorbereitung auf das, das waren ja auch nur wenige Stunden, die man hatte, dass die umsonst sein würde, aber sie war dann eben nicht umsonst.
Also es gab schon eine gewisse Unsicherheit im Vorfeld, ob man dieses Crowding vermeiden kann. Also diese Gefahr, die drohte
ja,
schon,
na, ja, ja.
Die war absehbar. Als Sie dann die Nachricht, die Gewissheit hatten, im Radio das gehört haben, waren Sie da auch persönlich betroffen, enttäuscht, wütend?
Ja, das ist eigentlich für so eine Art Emotionen, die kam eigentlich erst hinterher, oder? Denn in der Zeit war mehr das Funktionieren müssen. Man wusste genau, jetzt muss man also noch mehr Gas geben und noch mehr sehen, dass alles richtig funktioniert. Denn ich meine, Sie können sich bei einer Fluggesellschaft auf alles Mögliche vorbereiten. Das tun Fluggesellschaften auch. Wir haben das auch gemacht. Es gibt einen Krisenstab, der trainiert ist, der weiß, was er tun muss. Also wir haben das ja alles ein paar Jahre vorher erlebt. 3 Monate, nachdem ich zu Swissair gekommen bin, hatten wir den Absturz in Halifax. Dann läuft eine Maschine ab im Sinne von, das sind Prozesse, die definiert sind. Es gibt klare Abläufe. Im Krisenstabsbüro wusste ich ganz genau, wo mein Büro, wo mein Stuhl ist, mein PC ist, was ich tun muss. Das können Sie alles vorher planen und üben auch. Aber sowas wie ein Grounding, das lässt sich nicht planen, auch nicht üben. Und das, man kann ja sich vorstellen, was vielleicht passiert. Aber da sind so viele Variablen, so viele Unwägbarkeiten drin, dass das bricht über Sie ein wie so eine Welle, oder?
Also man hatte auch tatsächlich das Gefühl, dass die Konzernleitung völlig überrumpelt war, auch von diesem Grounding, obwohl Sie sagen, man wusste ja, dass es diese Möglichkeit geben konnte, aber die Konzernspitze handelte ja in diesen Stunden unbeholfen. Also.
Ja gut, das kann man rückblickend leicht sagen, unbeholfen. Es ist einfach so, schauen Sie, da es gibt nichts, was dann mehr fix ist, oder? Das heißt, auf der einen Seite haben Sie Probleme mit Lieferanten. Und das heißt, es müssen ja Rechnungen bezahlt werden oder die Crews, die wir hatten, die saßen irgendwo im Ausland fest in Hotels, die zum Teil sich geweigert haben, unsere Besatzung übernachten zu lassen, weil die Kreditkarte vermeintlich oder tatsächlich nicht gedeckt war. Wir hatten die Flugzeuge festsitzen irgendwo und all die Dinge mussten gelöst, geklärt werden, ohne dass sie Geld haben. Dann kommt ein Liquidator und ein Sachwalter ins Haus, der natürlich auch nicht in der ersten Minute schon alles im Griff hat. Auch der muss sich einarbeiten. Die Belegschaft kommt, hat Forderungen, will eine Demonstration machen. Leute haben einfach physisch panische Angst um ihren Job und was, wie es weitergeht. Die Öffentlichkeit kommt, die Medien kommen und es gibt einfach so viel, was gleichzeitig auf sie einstürzt und einfach neue Anforderungen, neue Themen, mit denen man vorher nie gerechnet hat und deswegen ist es schwierig, dann zu priorisieren. Und das ist klar, dann wirkt wahrscheinlich jeder irgendwie hilflos und überfordert so ein bisschen, aber ich denke, wir haben das nach ein paar Stunden oder Tagen hatten wir das einigermaßen im Griff, was das Operative angeht. Und wie Sie sagen, das Emotionale, das kam dann später.
Welche Priorität haben Sie denn als Personalchef, oberster Personalchef des SR-Konzerns als zunächst gesetzt?
Gut, der saß eigentlich, da hatte ich einen Vorteil gegenüber den anderen, weil meine Priorität war vorher schon klar. Denn wie gesagt, wir hatten ja eine Woche vorher schon die Massenentlassung beschlossen, weil wir gesagt haben, wir müssen alles versuchen, um das Grounding zu verhindern. Da gehörten auch Massenentlassungen dazu, mehrere tausend. Das hatten wir kommuniziert. Ich hatte bereits meine gesamte HR-Organisation umgestellt. Also habe jedem gesagt, was du bis gestern gemacht hast, war prima und in Ordnung. Aber ab morgen machen wir alle was anderes. Also wir haben nur noch eine einzige Aufgabe jetzt, die im Fokus steht. Und das ist die Massenentlassung, die Kündigung, die wir jetzt machen müssen. So anständig, ethisch vernünftig, sozialverträglich wie möglich zu machen. Also das Thema Anstand war mir eben sehr, sehr wichtig. Und da war die Aufmerksamkeit schon, also wir waren quasi schon vorgespannt oder vorausgerichtet auf das, was dann kam. Und das mussten wir halt dann intensivieren und verstärken. Gleichzeitig natürlich vor dem Hintergrund, in dem Moment, wo die Nachlassstundung eingereicht wurde und der Sachwalter kam, hatte ich ja als Personalchef keinerlei Kompetenz mehr. Ich hätte nicht mal jemandem einen Kaffee bezahlen können. Gut, aus dem eigenen Sack natürlich. Das habe ich auch gemacht. Aber sie haben dann nichts mehr. Also auch so klassische Strukturen, die sie haben, funktionieren dann nicht mehr. Man muss sich immer wieder neu behelfen und was Neues machen.
Sie haben vorhin gesagt, die emotionale Reaktion auf dieses Ereignis des Grounding, das kam erst später. Matthias Müllenei, wann kam es bei Ihnen und wie hat sich das ausgedrückt?
Ja, das kam in verschiedenen Wellen. Wissen Sie, es war eine Welle davor eigentlich. Das war eben, als entschieden wurde, wir bauen ab, hat ja gleichzeitig Herr Korte gesagt, wir werden da nicht einfach unten an der Basis abbauen, sondern wir bauen zuerst auch oben in der Konzernleitung ab. Das heißt also, die Konzernleitung wurde verkleinert. Ich war ja gerade erst im Prinzip frisch in die Konzernleitung gekommen, zusätzlich zu meiner Swissair-Aufgabe. Und da wurde gesagt, nein, also jetzt müssen wir das verkleinern. Das heißt, bin quasi degradiert worden, eine Woche vorher oder 10 Tage ungefähr. Und dann gab es da im Blick, gab es eine Doppelseite, wo alle Konzernleitungsmitglieder mit großen Fotos abgebildet worden waren. Und die nicht mehr dabei waren, also ich auch, waren dann mit Rot durchgestrichen. Oben drüber die Überschrift war, jetzt fliegen die Versager endlich raus. Sowas hat mir persönlich weniger ausgemacht. Es ist mir eigentlich egal, was sie da schreiben. Aber die Familie oder die Kinder, die in der Schule auf das angesprochen werden, und die, das war dann schon so die erste Emotion. Da hatte ich schon die Frage natürlich auch, ja, will ich überhaupt dabei bleiben? Oder damals habe ich schon ernsthaft überlegt, warum lasse ich das nicht alles sein und höre auf? Es war ja im Prinzip eine Änderungskündigung, hätte problemlos gehen können, ohne dass mir irgendeiner einen Vorwurf hätte machen können. Aber ich habe mich dann entschieden zu bleiben, und das war im Nachhinein betrachtet ganz sicher die schwierigste, aber die richtige Entscheidung.
Und danach, nachdem quasi die Aufgabe wirklich dann an Sie gestellt wurde, wirklich diese Massenentlassungen durchzuführen, diesen massiven Abbau zu bewältigen, kam da nochmal sowas wie Wut oder Trauer auf?
Ja, schwierig zu sagen. Wut eigentlich weniger. Natürlich mehr so eine Enttäuschung, weil man, schauen Sie, ich habe mehrfach ja miterleben können, so aus der, nicht von der Bühne, aber so aus der ersten Reihe als Beobachter, welche Chancen eigentlich vergeben wurden, um die noch, mit denen man das Ganze hätte retten können. Es wäre leichter gewesen, vielleicht emotional, wenn man gemerkt hätte, es war sowieso chancenlos von Anfang an. Aber es hätte Möglichkeiten gegeben, die Swissair zu retten, und die sind nicht genutzt worden. Das enttäuscht natürlich, oder? Wenn man denkt, ja, Mensch, das ist letztlich damals, und heute bin ich über das weg, aber damals, das war meine Traumstelle, das ist das Schönste, was einem als Airline-Personalprofi passieren kann, ist Personalchef bei der Swissair. Das war der beste Job, den es gab.
Das ist aber eine brisante Aussage, die Sie gemacht haben. Also man hätte dieses Grounding verhindern können. Wer hätte was wann tun müssen, Ihrer Meinung nach, als Beobachter aus der allervordersten Reihe?
Gut, ich meine, Sie können ganz weit zurückgehen. Man könnte sagen, man hätte die Hunter-Strategie nicht entscheiden dürfen.
Gut, dann, ich meine jetzt unmittelbar, also als die finanzielle Krise wirklich schon eingeläutet war, oder?
Gut, auch dann, schauen Sie auch dann. Die Hunter-Strategie, die gesamte Airline-Industrie hat auf das geschaut und hat gesagt, das kann nicht gut gehen. Swissair war die einzige, die Meinung war, es geht. So, und ich bin ja dann ein paar Monate, nachdem die Hunter-Strategie am Laufen war, bin ich dazugestoßen von der Lufthansa und habe auch gefunden, also ob das gut gehen kann, wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr schwierig. Und als man dann gemerkt hat, es geht eben nicht, der Herr Bruckeser hat dann noch was gekauft und noch was, und irgendwann war das nicht mehr handelbar, man hat ihn entlassen. Und zu dem Zeitpunkt haben die Schulden, das man hätte zahlen müssen, um aus diesen ganzen Beteiligungen wieder auszusteigen, wären etwa in der Größenordnung von 8 Milliarden Schweizer Franken gewesen. Damals unvorstellbar viel Geld. Heute sagt man ja bloß 8 Milliarden. Das ist, hätte man aus der Kaffeekasse zahlen können. Wir haben irgendwie die Dimensionen verschoben letzten Jahren, dummerweise. Aber damals, wie gesagt, 8 Milliarden wäre aber auch machbar gewesen. Wir haben uns damals erkundigt, was es bringen würde, wenn wir alles verkaufen, was nicht fliegt. Oder also Swissair, Crossair behalten, alles, was nicht fliegt, Gate Gourmet, die Hotels, die Swissport und so weiter, alles verkaufen. Alleine für die Gate Gourmet Gruppe mit den Hotels wurden uns damals 6,5 Milliarden geboten als Kaufpreis, sodass das also problemlos möglich gewesen wäre, das zu verkaufen, um dann wenigstens die Airlines, die beiden Swissair und Crossair, zu retten. Und der Verwaltungsrat hat sich entschieden, an einer Strategie festzuhalten, dass die Swissair-Gruppe immer aus fliegend und nicht fliegenden Bereichen bestehen muss, dass man also diesen radikalen Verkauf nicht machen wollte. Und das war sicher eine Chance, wo man im Nachhinein sagt, hätte man die ergriffen, wäre das problemlos gelaufen. Aber schauen Sie, es konnte niemand ahnen, dass es den 11. September gibt. Oder? Ohne den hätte man vielleicht trotzdem nochmal wieder was retten können. Es hat so viele Dinge gegeben und es gibt keinen sagen wir mal, einen einzelnen singulären Fehler und sagt, genau da ist es jetzt gewesen und genau diese Person ist schuld. Und es hat einfach viele Dinge gegeben. Fehlentscheidungen, Pech, Pleiten, irgendwas, was schiefgelaufen ist.
In diesem letzten halben Jahr vor dem Grounding waren Sie selber ja Konzernleitungsmitglied, also waren Sie in der obersten Spitze mitspracheberechtigt. Ja. Inwiefern haben Sie sich da noch eingebracht und konnten Sie vielleicht noch etwas bewirken?
Ja gut, es hat natürlich am Anfang, wenn man sagen, ich würde die Zeit in zwei Teile teilen. Die erste Zeit, vielleicht so die ersten drei Monate, hat Herr Corti natürlich gebraucht, völlig klar, sich einzuarbeiten. Schauen Sie, der kam nicht aus der Airline-Industrie, der hatte also keine Erfahrung, wie die Industrie funktioniert. Er hat noch nie eine Firma geführt gehabt als CEO vorher. Das war also auch für ihn das erste Mal. Und so mit so einem extremen Krisenmanagement hat er eigentlich auch noch nie zu tun gehabt. Also er hatte sehr, sehr, sehr viel zu tun, um selbst überhaupt reinzukommen in die Aufgabe. Und wir auch. Also wir mussten erstmal sehen, dass das Vertrauen aufgebaut wird von ihm zu uns, die wir schon länger da waren, der Konzernleitung und so weiter. Das war sicher schwierig. Das zweite, im zweiten Teil, muss ich sagen, so in den letzten zwei, drei Monaten vor dem Grounding, hat die Zusammenarbeit hervorragend funktioniert mit ihm. Er hat erkannt, wie schwierig das ist, wie wichtig vor allen Dingen auch das Personal ist, dass eine Airline zwar schon was Technisches ist und hat viel mit Fliegerei und Flugzeugen zu tun, aber letztlich ist es ein People-Business. Es geht um die Menschen, die für andere Menschen etwas erarbeiten und dass das deswegen wichtig ist. Und was die wenigsten Leute wissen, wir haben das auch, glaube ich, nie so groß kommuniziert. Ich hatte mit dem Herrn Corti auch abgemacht, dass wenn es weitergegangen wäre, bei der nächsten Generalversammlung, wo neue Verwaltungsräte dann hätten gewählt werden sollen, war auch vorgesehen, das kam jetzt von ihm, da habe ich ihn nicht lange überreden müssen, dass er einen einzelnen Arbeitnehmervertreter sogar in den Verwaltungsrat hat nehmen wollen, was für die Schweiz revolutionär ist, weil er eben sagt, wir müssen dem Ganzen mehr Gewicht geben. Von daher, ich glaube, wäre schön gewesen, wenn man mit ihm länger zusammen hätte arbeiten können.
Mhm. Und würden Sie im Rückblick jetzt als Konzernleitungsmitglied noch etwas anders machen? Hätten Sie da irgendwo stärker ein Gewicht setzen können oder wollen?
Gut, in den letzten sechs Monaten glaube ich nicht. Da haben wir getan, was man tun konnte, aus den Vorgaben des Verwaltungsrats heraus. Oder vielleicht früher, das stimmt schon, oder früher hätte man sicher noch lauter protestieren müssen und sagen müssen, es geht jetzt wirklich nicht und sich nicht damit zufrieden geben, dass man gesagt hat, nein, der Verwaltungsrat hat jetzt entschieden, das ist so und wir kaufen jetzt die und wir kaufen dann die andere Gesellschaft auch noch und ihr müsst es irgendwie umsetzen. Gut, ich bin heute auch 10 Jahre älter und vielleicht in Mühe weiser geworden. Ich würde mir das heute so nicht mehr bieten lassen und würde also auch, wenn ich wirklich Grund hätte zu sagen, da läuft jetzt was wirklich granatenmäßig schief, dann würde ich es noch deutlicher sagen, als ich es damals schon gesagt habe.
Matthias Müllener, 38.000 Passagiere strandeten wegen des Swissair Groundings. Dank eines Hilfskredits des Bundes konnte der Flugbetrieb dann einen Tag später allmählich wieder aufgenommen werden. Aber für Sie begann damit ja schon der Abbau des Personals. Sie mussten weltweit etwa die Hälfte aller Angestellten entlassen. Ja. 35.000 Personen, alleine 9.000 davon in der Schweiz. Sie sagen, Sie konnten diese Massenentlassung ja schon ein bisschen vorbereiten. Aber wie sind Sie denn da vorgegangen?
Ja, das ist unterschiedlich, oder? Sie müssen jetzt sehen, Sie müssen in so einer Situation ein paar grundsätzliche Regeln aufstellen. Und die müssen dann verbindlich für den ganzen Konzern gelten, wo man sagt, wir gehen sozialverträglich, wir gehen menschenorientiert, wir gehen anständig mit dem um. Und dann gibt's so ein paar Spielregeln, die verabredet werden. Danach ist es dann sehr unterschiedlich, je nach Land. Jedes Land hat andere Bedingungen für Kündigungen, für Massenentlassungen. Also, wir müssen jeweils die Gesetzgebung beachten dort mit den, das heißt, ich muss mich dann verlassen auf unsere HR, also Personalleute vor Ort. Jede Tochtergesellschaft hat natürlich die eigene Verantwortung. Auch die, denen kann man im Grunde genommen nur Guidelines vorgeben, Leitplanken setzen und sagen, das dürft ihr nicht und jenes nicht und dazwischen müsst ihr selbst entscheiden. Und dann ist es natürlich auch von Personengruppe zu Personengruppe unterschiedlich. Und dann nehmen Sie für mich ein Beispiel, woran man das besonders gut sehen kann, sind die Piloten. Also der Klassiker, oder wenn Sie in ein Land gehen, wo sehr viel Gewerkschaftseinfluss ist, dann ist das normal, dass man bei solchen Entlassungen immer die Jüngsten, die Betriebsjüngsten zuerst entlässt. Das ist, irgendwie hat sich das eingebürgert, macht ja auch gewisserweise Sinn, dass jemand, der länger firmentreu ist, dass er eher geschützt ist von der Kündigung als jemand, der jung ist. In der Regel hat das ja auch mit Familien und so weiter zu tun. Jetzt in dem Fall des Wissens hätte das bedeutet, dass wir praktisch alle Co-Piloten entlassen hätten oder zumal zwei Drittel der Co-Piloten entlassen hätten. Das hätte am Ende zur Folge gehabt, dass wir jede Menge Piloten, also Kapitäne, wieder zu Co-Piloten hätten zurückschulen oder degradieren müssen. Das ist ja nicht einfach eine Degradierung. Die müssen dann wieder geschult werden auf dieses Verhalten, was da gefordert ist. Und es hätte einen riesen Strukturbruch gegeben dann für die Swiss. Dann hätten 20 Altersjahre hätten wir ja komplett eliminiert. Und die Swiss wäre dann automatisch irgendwann in so ein Fenster reingelaufen, wo sie über 15 Jahre keine Altersabgänge gehabt hätte. Und das gibt natürlich massive Verwerfungen in der Struktur. Und deswegen haben wir uns damals sehr, sehr intensiv und auch ja in vielen Runden mit der Pilotengewerkschaft drüber unterhalten, wie wir das lösen können. Und haben da dann eine völlig andere Kündigungsregel eingeführt, als wir das für alle anderen Bereiche hatten. Bei den Piloten haben wir entschieden, aus diesen strukturellen, aber insbesondere aus sozialen Gründen, dass der erste, der entlassen wurde, war der jüngste Co-Pilot, der zweite, der älteste Kapitän, der dritte, der zweitjüngste Co-Pilot, der vierte, der zweitälteste Kapitän. So, wir haben das Reißverschlussverfahren genannt. Also sowohl die Ältesten als auch die Jüngsten wurden gekündigt, was natürlich gerade eben bei den Älteren nicht unbedingt gut angekommen ist. Bei vielen von denen, die meisten hatten Verständnis dafür natürlich, aber viele haben gesagt, das kann ja nicht sein. Also wieso behält jetzt da so ein 32-jähriger Co-Pilot seine Stelle und ich mit 54 als Kapitän muss gehen? Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber irgendwie, denke ich, da gibt's mit den Piloten war das insofern machbar, weil es dort einen sehr guten Gruppengeist, guten Chorgeist gibt. Die haben das miteinander abgemacht, auch wenn da jemand vielleicht enttäuscht war und sauer war. Irgendwie hat das funktioniert. In anderen Bereichen wäre das vielleicht nicht so gut gelaufen.
Und gab es jetzt bei 9000 Betroffenen allein in der Schweiz, gab es auch Einzelschicksale, die Ihnen jetzt besonders persönlich nahegegangen sind oder die nachhallen?
Ja, natürlich. Es gibt die Schicksale, zum Beispiel Leute, die einen super Job hatten mit einem tollen Lohn und toller Perspektive und just ein Jahr vor dem Untergang noch zur Swissair gekommen sind und sehr viel aufgegeben. Meine Curti war letztlich auch so einer. Der hatte den tollen Job bei Nestlé. Das war vielleicht noch das herausragendste Beispiel. Und da hat es einige gegeben. Dann natürlich Leute, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der hat quasi praktisch zeitgleich mit dem Grounding und mit dem Verlust seines Jobs die Nachricht bekommen, dass seine Frau krebskrank ist, die dann 2 Jahre später verstorben ist. Also so gibt es natürlich ganz, ganz Extremfälle. Aber ich glaube, was einen am meisten bedrückt, ist eigentlich die Masse. Und dass es so viele sind, die davon betroffen sind. Und dass sie ein Einzelschicksal, das gibt's immer mal. Oder? Das ist so traurig, ist, damit muss man umgehen. Aber die Masse ist einfach besonders schwierig gewesen.
Matthias Mollener, zu guter Letzt mussten Sie ja Ihre eigene Stelle kündigen.
Nein. Das haben wir schon anständig gemacht. Also mit Stil, wie sich das gehört. Mein Stellvertreter hat mich entlassen und ich habe ihn entlassen, damit das alles in Ordnung hat.
10 Jahre sind seit dem Grounding der Swissair vergangen. Sie sind heute selbstständiger Personalberater. Wie hat Sie der Untergang der Swissair, wenn Sie so zurückblicken, beeinflusst?
Ja gut, so spontan war natürlich Diskussion dann in der Familie. Was jetzt? Wie geht's weiter? Und es gab 2 Optionen. Entweder in der Airline-Industrie bleiben nach 24 Jahren. Dann hätten wir aber das Land wechseln müssen, denn hier gibt's nicht so viel Auswahl. Es wurde ja damals, jetzt aus meiner Sicht nicht ganz nachvollziehbar, aber es wurde damals politisch entschieden, dass wir von der Swiss uns nicht mal bewerben durften auf die Stellen bei der Swiss. Haben gesagt, gut, das ist dann halt so, können wir auch nicht ändern. Also entweder das Land wechseln und in der Airline-Industrie bleiben oder im Land bleiben, aber die Industrie wechseln. Und die Familie hat dann ganz klar entschieden, wir wollen gerne hier bleiben. Wir sind ja auch inzwischen dabei im Einbürgerungsverfahren. Also wir fühlen uns richtig wohl hier. Und so hatte ich den Auftrag, such dir halt einen anderen Job. Und dann hatte ich halt 2-mal Pech. Ich bin danach bei 2 großen Firmen gewesen noch als Konzernpersonalchef. Und wie gesagt, ich bin ganz sicher, dass ich nichts damit zu tun habe. Aber die beide Firmen sind jeweils nach 2 Jahren Opfer von einem sogenannten unfriendly Takeover, von einer unfreundlichen Übernahme geworden. Und habe ich jeweils wieder meine Stelle verloren. Dann war ich 7 Jahre hier und hatte 3-mal die Stelle verloren. Und dann habe ich eigentlich erst meine Firma gegründet.
Ja, aber auf Ihre Einstellung vielleicht, wie Sie Sachen anpacken, wie man mit Schicksalen vielleicht umgeht, hat das einen Einfluss? Hat Sie das sensibler gemacht? Hat Sie das an?
Ja, vielleicht hat es mich ruhiger gemacht, oder? Weil ich denke, man hat, wenn man sogar sowas irgendwie managen und irgendwie, sagen wir mal, anständig gestalten kann, ja, dann was soll denn noch viel Schlimmeres passieren? Also klar, die zweite Entlassung kam genauso unerwartet oder plötzlich oder mit so einem unfriendly Takeover, das kommt so out of the blue und Aber die war dann nicht lange nicht mehr so schlimm wie davor, wenn sie das schon mal gemacht haben. Man gewöhnt sich an den Zustand, entlassen zu werden. Das ist jetzt flapsig gesagt, ist nicht so gemeint.
Vielen Dank für das Gespräch, Matthias Möllenay. Der Matthias Möllenay, letzter Personalchef von Swissair zum 10. Jahrestag vom Grounding. Swissair Grounding beschäftigt uns auch noch die nächste Woche. Vom Mittwoch bis Freitag lassen wir noch mal den 2. Oktober 2001 Revue passieren, redend mit einem Swissair-Pilot und mit zwei Angestellten vom Bodenpersonal. Jeweils zu Abend um 17:30 hier auf DRS1. Das 226. Zürcher Fußballderby zwischen GC und dem FCZ ist eine Begegnung von zwei Clubs in der Krise. Platz 8 und 9 Tabellen nach 10 Spielen ist für Zürcher eine schlechte Bilanz. In Direktbegegnung hat sich darum vor allem die Frage gestellt, welcher Club noch tiefer im Schlamassel steckt. Das Spiel ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Live vom letzten Grund berichtet der Bernhard von Grüningen.
Ja, und das Spiel, das werden die Menschen da im letzten Grund so schnell nicht vergessen. Der Grund ist leider nicht sportlich. Der Grund ist anderer Natur. GC hat geführt, 12 Minuten vor Schluss mit 2:1. Dank einem Penalty-Goal von Frank Felcher. Etwa 1-2 Minuten nach dem Führungstreffer hat man gesehen, wie im Fanlager vom FCZ schwarzkleidete, vermummte Hooligans langsam aber sicher sich den Banden entlang ins gegnerische Fanlager überschlängelt. Und man hat das Schlimmste müssen befürchten. Die sind immer näher gekommen als gegnerische Lager. Wenn man dann übergeschaut hat zum GC-Lager, hat man gesehen, wie die plötzlich auch schwarz gekleidete, vermummte Männer im GC-Lager stehen. Nur man hat die zusätzlich noch Schlagstöcke in den Händen gehabt, so Stecken, haben mit denen umgefuchtelt, haben gezeigt damit, kommt nur, wir zeigen euch schon, wer der besser ist. Und so hat man ganz klar das Gefühl bekommen, da wird etwas ganz Schlimmes passieren im letzten Grund. Zum Glück haben die Security-Männer das richtig eingeschätzt, sind sofort eingeschritten, haben können verhindern, dass die zwei Fanlager aufeinander prallen. Die haben sich wieder zurückgezogen. In der Zwischenzeit hat der Schiedsrichter Sascha Käfer den Match unterbrochen. Die Spieler sind in die Garderobe gegangen, haben gewartet, ob sie eventuell wieder rauskommen können, wieder weiterspielen können. Nach etwa 5 Minuten hat der Schiedsrichter entschieden, es geht nicht mehr weiter. Der Match ist tatsächlich abgebrochen worden, 13 Minuten etwa vor Schluss, wegen Fanausschreitungen, die so sicher nicht passieren im Schweizer Fußball. Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Zum Glück sind die zwei Fanlager nicht aufeinander losgegangen. Es wäre ganz schlimm rausgekommen, aber ganz sicher bleibt das ein trauriges Kapitel in der Geschichte des Schweizer Fußball. Und Fakt ist, dass der Match effektiv abgebrochen wurde und am grünen Tisch muss entschieden werden. Vermutlich. Es ist reine Spekulation, aber so wie ich Bilder gesehen habe, wer angefangen hat, sind es eher die FCZ-Fans gewesen, die den Streit angezettelt haben. Und dementsprechend müsste eigentlich GC den Match 3:0 vorgewinnen. Aber das ist reine Spekulation. Wir werden es mitbekommen in ein paar Tagen, vielleicht in ein paar Wochen, wie der Match gewertet wird. Auf jeden Fall der Fakt aus dem Match da, Abbruch nach etwa 78 Spielminuten beim Spielstand von GC 2 FCZ 1.
Also noch kein Entscheid in dem Spiel. Der Bernhard von Grüningen direkt aus dem Zürcher Letzigrundstadion hat berichtet. Stimmen zum Zürcher Fussballderby gibt es dann sicher auch bei uns morgen Morgen um 6:30 und 7:30. Das ist das Regionaljournal Zürich auf Fuss auf DRS1. Es ist 6:02. Das freundliche Spatzsommerwetter bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Die genaue Prognose hat Felix Blumer von SF Meteo.
Heute Abend ist es überall sonnig, in der Regel sogar wolkenlos. Nur so richtig Stein am Rhein und Stammertal hat es immer noch Dunst und letzte Nebelschwaden. Im Verlauf der klaren Nacht bilden sich dann über dem Flachland wieder Nebelfelder, das vor allem den Flussläufen entlang. Nebelfelder sind ziemlich flach und haben eine Obergrenze bei rund 700 Meter. Sie lösen sich morgen und Mittagszeit meistens auf und machen dann der Sonne und dem blauen Himmel Platz. Im Oberland und ausserhalb der Nebelschicht ist es einfach schon vom frühen Morgen an sonnig, meistens sogar wolkenlos. Die Temperaturen liegen morgen Morgen früh rund um den Zürichsee bei 9 Grad. Am Nachmittag wird es dann wieder mild mit 22 Grad zwischen Metmenstetten und Andelfingen. Am Dienstag ist es abgesehen vom morgendlichen Nebelfelder weiterhin schön und mild bei 22 Grad rund um Winterthur.
Das war das Regionaljournal Zürich auf Fuss von dieser Woche gewesen, am Mikrofon Dorothea Simeon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.